Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Lyriker verlegt und einer davon sitzt an meiner Seite, Thomas Böhme, hier aus Leipzig, hatte den kürzesten Weg. Und ich werde ihn ganz geschickt nachher einfädeln, dass er mit uns ein paar seiner Gedichte vorträgt. Ich möchte Ihnen nur ganz knapp und kurz etwas erzählen. Ich komme also aus Thüringen, ich wohne in Jena und dort gibt es einen kleinen Verlag, der heißt Quartus Verlag. Und der hat eine Zeitschrift und die hat er seit 25 Jahren, die Thüringer Literaturzeitschrift. Die heißt nicht Tannebaum, weil wir nicht Heimat- und Wiesenliteratur machen, sondern wirkliche Dichtung. Und dieser heißt Palmbaum, weil das, die Palme, war das Erkennungszeichen der fruchtbringenden Gesellschaft. Und das war die allererste deutsche Literaturvereinigung überhaupt. Die wurde natürlich in Weimar gegründet, aber nicht, weil der alte Goethe da war. Es war nämlich 100 Jahre vor ihm. 1617, ein Jahr vor Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges, sagen 5 Vertreter regierende Fürsten von protestantischen Höfen: Es gibt eigentlich nichts Wichtigeres in der Welt, als Literatur und Sprache zu fördern, und gründen eine solche Vereinigung, die nennen sie die fruchtbringende Gesellschaft. Das ist doch enorm. Kein Wirtschaftsförderprogramm, sondern eines für Sprache und Literatur, weil Deutschland ein Flickenteppich damals war, völlig zerrissen, und sie gesagt haben, wenn wir uns verständigen wollen, dann müssen wir die Sprache und die Literatur fördern. Das ist geradezu utopisch. Das war vor 400 Jahren so. Vor einem halben Jahr wurde in Deutschland dieses Jubiläum begangen, auf kleiner Flamme. Denn wir wissen, heute ist Wirtschaftsförderung scheinbar wichtiger als die von Literatur und Kunst. Das Besondere dieser Zeitschrift Palmbaum, ich lasse die Einbände von Künstlern gestalten. Zunächst von Thüringer Künstlern, aber da haben wir schon die wichtigsten alle. Und deswegen gehe ich darüber hinaus nach ganz Ostdeutschland. Das war ein Einband, den uns Strawalde gezeichnet hat. Der Filmemacher, Grafiker, großartige Maler. Unsere Hefte haben immer ein Titelthema. Dieses Titelthema war Gustav Freitag, der 200. Geburtstag. Jetzt muss ich auch gestehen, ich bin kein großer Fan von Gustav Freitag, kannte kaum was. Hab's aber deswegen mir angeschaut für dieses Heft. Und wir machen sowas Verrücktes. Wir bringen zum allerersten Mal Auszüge aus einem geplanten Film, den Fassbinder machen sollte, nach Soll und Haben. Und weil Soll und Haben als so ein antisemitischer Roman gilt und Fassbinder zu der Zeit 1976 auch als Antisemit verschrien war, hat also der Deutsche Blätterwald entschieden, das darf niemals gefilmt werden, verfilmt. Und hier können Sie wenigstens Teil des Drehbuchs nachlesen. Und es ist faszinierend, es macht Spaß. Man möchte den ganzen Film schon im Kopf sehen. Das zeigt schon, wir machen also nicht nur Thüringen, wir sind offen für Literatur aus ganz Deutschland, denn der Drehbuchautor lebt jetzt in München, der uns das zur Verfügung gestellt hat. Dieses Heft hier war zum Lachen, also zur Komik, vom Grotesken bis zum Absurden und zum einfachen Humor, und gezeichnet hat uns der Einband Horst Hussel. Horst Hussel, der wohl wichtigste, mindestens wichtigste ostdeutsche Buchgestalter der letzten 50 Jahre, der uns schmerzvoll vor einem Vierteljahr verlassen hat. Ich darf ganz kurz schon vorgreifen. Ich mache auch eine Buchreihe, die heißt Edition Ornament. Und Horst Hussel gab mir seine letzten bemalten Blätter. Ich hoffe, man sieht es aus der Ferne, sonst kommen Sie und sehen Sie es nachher an. Das sind bemalte Kanzleipapiere, die er mit seinen wundervoll skurrilen Figuren verzeichnet hat. Und daneben sehen Sie in der Handschrift den Zauberspruch Simsalabim, den man mit Kindern so gerne macht. Und den hat er wunderbar dadaistisch verfremdet. Man kann das Ganze als eine Seance vorlesen. Salasim, Salim, Simsim, Simsalabim, Bim. Und so geht das alles weiter auf 16 Seiten. Ein wundervoller Spaß. Und das gab mir Horst Hussel, als er wusste, dass er unheilbar an Krebs erkrankt ist und nur noch wenige Wochen zu leben hat, weil für eine große Souveränität als letzter Gruß an die Lebenden einen solchen, im wahrsten Sinne des Wortes, freundlichen zauberhaften Text zu veröffentlichen mit solch wundervollen Bildern. Schauen Sie rein, das ist das Prinzip. Hier noch das vorletzte Heft unseres Palmbaums von Ulrike Teusner illustriert. Ulrike Teusner ist Mitte 30, war eines der gefragtesten Models Deutschlands, in Paris und New York ständig zu Gast und zeichnet und malt. Und mit einem ganz eigenen Stil, der auch jetzt sie nach New York und Paris führt, und ein wirkliches hoffnungsvolles Talent, 35. Mit ihr habe ich auch einen Band gemacht mit dem Lyriker Christian Rosenau, Nadelstich und Schlangensprache, und dafür hat sie die Zeichnungen geschaffen. Nun nähern wir uns aber dem Jubiläum, 25 Jahre Palmbaum, und dazu hat Gerda Lepke, das ist die große alte Dame der Thüringer Kunst, die in diesem Jahr 80 wird, hat uns eine fantastische Thüringer Landschaft gegeben. Und Sie sehen das immer erst, wenn Sie das Ganze öffnen. Das ist also ein großes Fass vor einem Gewitter, eine Gewitterstimmung. Und das ist die Eigenart ihrer Kunst. Sie zeichnet Bäume und Wolken, das Bleibende und das Flüchtige. Und das, worüber wir scheinbar, woran wir vorbeigehen, und von dem Brecht sagt, manchmal ist es sehr vonnöten, über Bäume zu sprechen, denn das ist die Sprache der Dichter. Und ich habe hier, weil es 25 Jahre Palmbaum ist, 25 Autoren aus ganz Deutschland eingeladen. Die Spannweite reicht von Wilhelm Bartsch bis B.K. Tragelehn. Katrin Schmidt ist dabei, Steffen Mensching und eine ganze Reihe mehr von überregionalen Autoren. Und ich freue mich sehr, dass auch Thomas Böhme dabei ist, von dem ich, das erzähle ich gleich danach, einen neuen Band verlegen durfte. Dazu kommen wir, aber ich möchte Thomas Böhme bitten, sein Gedicht uns vorzutragen aus diesem Band Palmbaum, 25 Jahre. Danke.
Mittagsregen. Der Straßenbelag mit den Schlaglöchern vom vorletzten Winter schimmert matt silbern. Ein rot-weißes Hütchen in Daumengröße ragt aus einem der Krater, als wolle es Maulwürfe vor dem Erdrutsch bewahren. Auf der vielbegangenen Brücke ringen Regenschirme mit ihren Besitzern. Ein Schirm ist mit Teddybären bedruckt, die ihre Bäuche nach außen stülpen. Aufrecht wie Pharaos Tochter schreitet die Frau mit dem Turban durch das Menschengewimmel. Sie trägt ihre Einkäufe auf dem Kopf. Jetzt flackern schon die rötlichen Lichter der Straßenbeleuchtung. Ein blonder Einhornjäger klappert mit seinem Skateboard die Treppen abwärts. Sein T-Shirt in Tarnfarben macht die Nässeflecken zu einer überflüssigen Camouflage.
Sie werden gleich mehr von Thomas Böhme hören, wenn wir den Band vorstellen. Ich darf vielleicht noch ein anderes Gedicht aus dem Band zitieren, von Steffen Mensching. Eine Episode der ostdeutschen Literaturgeschichte. An einem Vormittag im Frühjahr 1982 bemerkte der Dichter Heiner Müller einen deutlichen Verlust der Perspektive. Als er in seinem Arbeitszimmer im 14. Stock des Hochhauses am Tierpark in Ost-Berlin sitzend die Türme der Karl-Marx-Allee am Horizont nicht mehr erkannte. Entweder dachte er, sind es die Augen, der Smog oder die Fenster. Er prüfte seine Brille, er besaß Dutzende, die er immer verlegte, konnte aber keine erhöhte Sehschwäche feststellen. Die Luftverschmutzung schien ihm nicht schlimmer als gewöhnlich. Auch hatte weder die Stimme der DDR noch der RIAS Warnmeldungen versendet. Folglich mussten die Scheiben, die ungeputzt waren, seit seinem Einzug vor 3 Jahren die Ursache des Übels sein. Also beschloss er selbst, Hand anzulegen und holte zu diesem Zwecke einen Eimer Warmwasser und eine alte Unterhose als Lappen. In dem Moment, als er im offenen Fenster die kleine Stehleiter bestieg, die ihm diente, ungeliebte Bücher in der obersten Fächer der Regale zu verbannen, lief 40 Meter unter ihm der Nachwuchsautor Peter Brasch, von der U-Bahn kommend, ein Manuskript unterm Arm und eine Flasche Whisky in der Tüte, über den Platz, sah blinzelnd zum Himmel und entdeckte den Meister sprungbereit auf dem Sims. Jesenin, Majakowski, Pavese und Kleist fielen ihm ein. Er fuchtelte wild mit den Armen und warf seine schwarze Jacke als Warnsignal in die Luft, um auf sich und seine Ankunft aufmerksam zu machen. Schrie: Nein! Und weiter: Tu's nicht, Heiner! Die Welt braucht dich! Zugegeben ein pathetisches Wort für einen Märzvormittag in Berlin-Lichtenberg im Jahre 1982. Braschs gut gemeinter Ruf war so laut wie verzweifelt. Bären in den Freigehegen am Tierpark, gerade erwacht aus dem Winterschlaf, verknochen sich knurrend in ihre künstlichen Höhlen. Kassiererinnen der nahegelegenen Konsumkaufhalle stürzten in Kittelschürzen aus Dederon vor die Tür und unterstützten den Dichter in seinem Appell. Auch Rentner und Kinder traten hinzu und schrien, was sie zu schreien gewohnt waren: Druschba, Freundschaft! Sodass der Dramatiker in lichter Höhe mit dem Schlüpfer schmierige Scheiben reibend schließlich und endlich den Anlauf am Boden bemerkte und entschied, die Säuberung auszusetzen. Wer so lange wie er auf Durchblick verzichtet hatte, konnte getrost noch einige Tage länger ohne Aufklärung bleiben. Er ging, den Kollegen in die Wohnung zu bitten, zum Fahrstuhlschacht und ertrug, nicht ohne ein Gefühl hitziger Fremdscham, dass der, den er als diabolischen Witzbold schätzte, an seiner Schulter zu weinen begann und ihm sagte, dass er ihn, wenn auch ohne libidinöse Erwartung, liebe. Ein Geständnis, das den Meister entgegen seiner Gewohnheit veranlasste, Braschs immerhin 6 Jahre gelagerte Flasche noch vor 12 zu erbrechen. Schön. Steffen Mensching sagt ihm bestimmt was, Dichter, Intendant seit, ich weiß jetzt gar nicht, bestimmt schon 6, 7 Jahren, Intendant am Theater in Rudolstadt. Kommen Sie zu uns. Thüringen ist immer eine Reise wert, nicht nur wegen des großartigen Palmbaums. Auch das kleine Theater in Rudolstadt gibt sich alle Mühe, Sie zu überraschen. So, und ich habe Ihnen ja versprochen, dass ich auch einen neuen Gedichtband von Thomas Böhme im Gepäck habe. Ein wundervoller Titel, nachdem sich alle Lyriker die Finger lecken. Klavierstimmer auf der Titanic. Ich muss gestehen, am Anfang habe ich es natürlich falsch geschrieben. Klavierspieler, das ist auch schon gut. Aber der Klavierstimmer, das ist noch ein Teil besser, noch ein Zahnschärfer. Ne? Denn was macht denn ein Klavierstimmer? Und das auch noch auf der Titanic. Wir erfahren es gleich, denke ich, von Thomas. Du suchst doch, also du suchst es. Vielleicht finde ich es schneller, mal gucken. Ein Spaßvogel heißt das, genau.
Seite 67. Ein Spaßvogel. Gefragt, wie es ihm gehe, sagte er manchmal, wie dem Klavierstimmer auf der Titanic. Die meisten quittierten die Antwort mit einem Grinsen. Er war ja für seine schrägen Vergleiche zur Genüge bekannt. Nur wenige horchten auf, wollten wissen, wie er das meine. Ist doch ganz einfach, erwiderte er. Erst halten Sie einen für überflüssig an Bord, dann trinkt Feuchtigkeit ein, plötzlich wird man gebraucht.
Das ist schön. Ich finde, das ist eine. Geht es? Ja. Ich finde, das ist eine Definition von Poesie. Poesie ist, wenn man für den allerletzten, ja, für die letzte Stunde gebraucht wird, ne, für den Untergang, damit das Klavier gut gestimmt ist, für die Abschiedsmusik. Und nicht mehr als Spieler, sondern nur als der, der dafür sorgt, dass es gut gestimmt ist. Das ist Poesie. Das Nutzlose, das Zwecklose. Horst Hussel hat das auch mal gesagt, dass das eigentlich das Wesen von Poesie und auch von poetischer Malerei und Zeichnung ist, dass es nicht gebraucht wird, dass es nutzlos ist. Das Schöne besteht nur um seiner selbst willen. Und wir nehmen es in solchen Augenblicken wahr, ja, wo wir richtig hellwach sind und die auch ganz schnell wieder vergehen. Du hast noch etwas rausgesucht.
Ja, ich habe in diesem Band auch so kleine Sentenzen und aphorismenartige Texte, aus denen ich jetzt die Lebensregeln eines Flaneurs lesen möchte. Das Flanieren erfordert höchste Konzentration. Selbst im Schlaf, wo man jeden einzelnen Schritt bedenkt, gönnt sich der Geist kleine Inseln der Unaufmerksamkeit. Mit der Zeit wird der Müßiggang gängiger. Das heißt, die Eleganz des Beiläufigen nimmt noch zu. Das umherschweifende Auge hüllt sich in Patina. Man muss sich nicht die Schuhsohlen ablaufen, darf den Füßen so viele Pausen gönnen, wie sie brauchen. Nur so profitiert auch der Kopf von ihrem Wissen. Ein Flaneur hält sich fern von Massenaufläufen. Die Geräusche der Straße lassen Zweifel aufkommen, wo sich Bruchlinien unterm Pflaster befinden. Den Flaneur als Spaziergänger zu bezeichnen, hieße, ihn zum Wiederkäuer zu degradieren. Der Spaziergang dient zweifellos einer guten Verdauung. Das Flanieren hingegen schärft alle Sinne. Zeitnot ist oft nur Mangel an Fantasie. Gerade die Passage, die man aus Zeitgründen auslässt, birgt womöglich das größte Geheimnis. Die angeborene Höflichkeit des Flaneurs gestattet es ihm, auch den unscheinbarsten Dingen Respekt zu erweisen. Wie enttäuscht wären sie, würde er ihre bettelnden Blicke nicht aufs Wärmste erwidern. Gesichtern, die sich in Fensterscheiben spiegeln, sollte man keine Grimassen schneiden. Selbst Gleichgesinnten tritt man mit solchen Faxen zu nahe. Straßencafés, in denen Katzen erwünscht sind, erkennt der Flaneur am Fehlen von Hundefressnäpfen. Und nur in Ausnahmefällen wird er unter einem Heizpilz Platz nehmen.
Noch eins? Ja, gern.
Hundstage mit Katzenbuckel. Die Wiesen vergilben noch schneller als sonst im Spätsommer. Das Land dürstet, und ich rede hier nicht von Palästina. Der Kater liegt mit gesträubtem Fell unterm Haselnussstrauch. Ich kraule ihn hinter den Ohren und seinen Bauch. Ich bin der Kater. Ich mag das. Die Bilder vom 11. September 2001 mischen sich unter die Tagesnachrichten. Hatte gerade eine Blompe verloren, als mein Vater mich anrief, ich solle den Fernseher einschalten, unbedingt, gleich. Seine erregte Stimme wurde von Hammerschlägen zerbrochen. Die Dachdecker entfernten die alte Gaube. Die neue Luke würde in die Schräge des Dachs eingepasst. Nein, ich erinnere mich nicht an den Tag. Musste zunächst alte Aufzeichnungen auskramen. Nach 15 Jahren öffne ich erstmals den braunen Hefter. Alle Wörter sind klein geschrieben. Schon damals hatte ich Buchstabendreher in den Wörtern. Ich bin ein verdrehtes Wort, das an sich abreitet. Die lachsroten Dachpfannen saugen die Hitze auf und geben sie an die Schalbretter weiter. Die Luft ist zum Schneiden dick. Der beißende Rauch, der die Türme einhüllt, ist in seiner Endlosschleife gefangen. Sofern es nicht roher Gewalt ausgesetzt ist, gibt die Firma Garantie auf das Dach für ein Vierteljahrhundert. Das Dach wölbt sich über mich wie ein Katzenbuckel. Ich bin das Haus. Ich bin das Dach.
Danke. Die Edition Ornament, das Besondere, ist immer in schwarze Pappe gebunden, unscheinbar, asketisch, aber mit einer Blindprägung, handgeleimten Etiketten, Rückenschildern, verschiedenfarbigen Vorsatzpapieren. Das ist so das Prinzip, dass es von außen ganz unscheinbar asketisch erscheint und seine Schönheit im Inneren offenbart. Es gibt auch, ich nenne es außer der Reihe, ein paar Bände. Das ist ein solcher, Gerhard Altenburg und Horst Hussel, der Briefwechsel zwischen diesen beiden großartigen Grafikern, der betitelt ist mit Salut und Flügelschlag. So haben sie sich begrüßt. Und außer der Reihe kommt in diesem Jahr von Wilhelm Bartsch der Gedichtband Gotische Knoten mit dem Untertitel Zornige Gedichte. Es ist ein Rundumschlag gegen den Zeitgeist und dabei assistiert eben zum einen Gerd Mackensen, der Maler und Grafiker aus Sondershausen, und es sind aber auch ein paar illustre Geister, die ihn da unterstützen, von Walter von der Vogelweide über Luther bis hin zu James Joyce. Und ich darf nur einen Vierzeiler Ihnen mit auf den Weg geben. Ich bin so frei, da frei ich hab den Himmel untergleichen. Herr Geldsack, nimm den Bettelstab. Wir sind ja doch die Reichen. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen reichen Tag heute. Schauen Sie sich um, vielleicht verirren Sie sich auch. Der Stand des Quartus Verlages mit der Edition Ornament und dem Palmbaum befindet sich hier in der Halle 5 am Stand F305. Herzlich willkommen bei uns. Wir sind noch bis Sonntag da. Danke. Denn ich muss jetzt eilen und darf Ihnen noch ganz knapp sagen, im Quartus Verlag gibt es die Marginalien, die Zeitschrift für Buchkunst und Bibliophilie, und die stellen wir in einer halben Stunde in der Halle 3 vor. Deswegen bitte ich um Vergebung, dass ich schnell davon eile. Danke. Und ich danke vor allem Thomas Böhme.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.